Als ein Nachkriegskind, Jahrgang 59, bin ich aufgewachsen in dem Bewusstsein, dass ich der Sohn und Enkel von Bestien bin, von einer Nation, die andere Völker, eigentlich die ganze Welt, erobern wollte. Habe lange daran an dieser Scham getragen. Mittlerweile schaue ich mir an, wer Geschichte schreibt. Und Geschichte ist immer die Geschichte der Sieger, das ist allgemein bekannt. Der Zweite Weltkrieg war ein Einschnitt in die Weltgeschichte wie kein anderer. Man hat uns gelehrt, Hitler habe die Alleinschuld an diesem Krieg gehabt. Ich bin froh, heute den Edgar Dahl hier zu haben, der sich die Mühe gemacht hat, Originaldokumente einzusehen, die diese Wahrheit, Hitler habe diesen Weltkrieg geplant und vor allen Dingen auch alleine, ganz stark in Zweifel zieht, nämlich, dass es die USA und vor allem Franklin Roosevelt war, der alles dafür getan hat, dass dieser Krieg stattfindet. Seien Sie gespannt und vor allen Dingen offen, was Sie jetzt zu hören bekommen. Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Edgar, wir haben auch ein Gespräch, das zu einer anderen Zeit gesendet wird, über Hilfe zum Sterben gesprochen. Du bist Bioethiker.
Ja.
Wie kommt ein Bioethiker, der sich mit solchen Fragen wie Xenotransplantation, das war deine Dissertation, beschäftigt hat, viel am Institut für Ethik in der Medizin gearbeitet hat. Wie kommt ein Bioethiker dazu, sich mit der deutschen Geschichte oder mit der Weltgeschichte zu befassen und dann noch ein Buch zu schreiben? Ich halte es mal in die Kamera, mit dem Titel Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit und der Untertitel Wie die USA den Zweiten Weltkrieg planten. Das ist ja nach der heutigen Political Correctness, wo jedes im Zweifel ziehen der offiziellen Version, wir haben das explizit am 9/11 erlebt, extrem, dass du dich auf solch glattes Eis bewegst. Ja, fang einfach mal an. Wie bist du da hingekommen?
Naja, also vielleicht sollte ich damit beginnen. Genau, ich habe ursprünglich Philosophie und Biologie an der Universität Göttingen studiert. Mhm. Mich dann an New York und Melbourne auf Bioethik spezialisiert. Meine Dissertation war in der Tat zur Xenotransplantation. Und habe zuletzt am Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster gearbeitet, zur Zeugung von Hybriden und Chimären. Und jetzt kann man natürlich fragen, also wie kommt jemand, der sich mit Xenotransplantation und Hybriden und Chimären beschäftigt, dazu, sich mit dem Zweiten Weltkrieg zu beschäftigen? Kam auch für mich vollkommen überraschend. Mhm. Aber es hat mehrere Gründe, zumindest zwei Gründe. Und der erste Grund war der, dass ich ja viele Jahre in den USA und in Australien verbracht habe. Und obwohl mit meiner Dissertation beschäftigt, doch das eine oder andere Mal in die dortigen Geschichtsbücher geguckt habe und zunächst einmal erstaunt war, dass die Geschichte des Zweiten Weltkrieges dort ganz anders erzählt wird als hierzulande.
Tatsächlich.
Nicht, dass sie unbedingt korrekter war, aber man sah, es ist eine eigene Geschichtsschreibung mit eigenen Schwerpunkten. Okay. Und dass auch Hitler teilweise in Australien, den USA, aber auch Großbritannien anders gesehen wird als hier. Das war das eine, also das machte mich zunächst einmal skeptisch.
Ja.
Und dann kam eben hinzu, dass mein Vater 2008 gestorben ist. Und ich mich erstmals wirklich ernsthaft mit meiner Familiengeschichte zu beschäftigen begann. Und dann erfuhr ich eben, dass mein Großvater mütterlicherseits war Jude. Mhm. Und habe mich gefragt, wie um alles in der Welt konnte mein Großvater, der jüdischer Abstammung ist, eine Katholikin heiraten, deren Vater das goldene NSDAP-Abzeichen trug. Und habe dann erfahren müssen, dass es ihm eben auch ganz gut ging. Ich habe Bilder gesehen von ihm, die ihn und seine Frau, also meine Oma, in Venedig zeigen, auf dem Markusplatz. Aber in der Reichskristallnacht am 9. November 1938 ist seine Kanzlei zerschlagen worden.
Also war Rechtsanwalt.
Genau, und er war, also lebte in dem Ostseebad Sopot bei Danzig. Mhm. Und hat dann die Flucht ergriffen und gesagt, also ich bin nicht bereit, hier länger zu leben. Und hat sich auf den Weg nach Krakau gemacht. Und niemand weiß genau, was aus ihm geworden ist. Er ward nie wieder gesehen und ist höchstwahrscheinlich entweder in Plaschow oder in Auschwitz gestorben, weil das waren die beiden nächstgelegenen Konzentrationslager in Krakau. Ich glaube, dass es Plaschow war, weil ich hatte mich erkundigt, inwieweit er in Auschwitz gestorben sein könnte. Also bei den hiesigen Behörden, weiß ich ja, die entsprechenden Dokumente sammeln und da gab es keinen Nachweis. Mhm. Plaschow, die Leute erinnern sich vielleicht an Spielbergs Schindlers Liste. Das spielt ja in Plaschow. Mhm. Und in dem dann Liam Neeson Oskar Schindler spielt und Ralph Fiennes Amon Göth spielt, den dortigen KZ-Kommandanten. Mhm. Jeder erinnert sich an die Szene, dass seine erste Amtshandlung nach dem Aufstehen die war, zum Gewehr zu greifen, auf den Balkon zu marschieren und blind.
War los.
Blind,
das war Schindlers Liste.
Das war Schindlers Liste, ja, diese Szene. Und geht er auf den Balkon und erschießt erstmal wahllos jemanden. Hatte ich mich erkundigt und das soll nun alles andere als eine Verteidigung von Amon Göth sein. Aber selbstverständlich gab es überhaupt keinen Balkon, der in das Konzentrationslager reichte. Es gab einen Balkon, aber der Ausblick war natürlich zur anderen Seite. Also warum sollte ein KZ-Kommandant eben auch eine Veranda oder einen Balkon anbringen, der es ihm erlaubt, Einblick in das Konzentrationslager zu nehmen? Aber das sind so, weißt du, diese kleinen Lügen. Dann guckst du Wikipedia in England, also die englischsprachige Wikipedia, die zeigt das auch, die zeigt auch das Haus, die zeigt auch, dass der Balkon nach außen reichte, während das in der deutschen Wikipedia nicht ist. Es macht immer Sinn, wer sich in der Wikipedia erkundigt, auch die englischsprachige Wikipedia zu konsultieren, denn die Beiträge stimmen nicht überein. Mhm. Und die englischsprachige Wikipedia, dafür kann man zwar auch nicht seine Hand ins Feuer halten, aber ist doch gewissenhafter und wahrhaftiger als etwa die deutsche Wikipedia.
Das heißt, es waren also eher ganz persönliche, familiäre Gründe, die dann neben der Lektüre in Melbourne oder in Amerika dazu geführt haben, dass du dich auf den Wahrheitsweg, was stimmt denn da? Was erzählt man uns denn da? gemacht hast. Ja. Du hast aber noch mehr gelesen.
Ja, also die Tatsache, in Australien und Amerika gewesen zu sein und andere Geschichtsbücher gelesen zu haben, hat mich, wie gesagt, stutzig gemacht. Ja. Akut war dann der Tod meines Vaters, dass ich mich mit der Familiengeschichte befasst habe. Ich hatte sozusagen eines persönlichen Anstoßes bedurft, aber die Beschäftigung mit dem Thema war dann eben schon rein wissenschaftlicher Natur. Als Philosoph ist man natürlich geschult darauf. Also Philosophie kann man ja auch übersetzen mit Liebe zur Wahrheit. Und Sokrates hat sozusagen das Ansinnen der Philosophen eben auch so formuliert, dass er sagte, folge den Argumenten.
Heute würde man sagen, wohin, folge dem Geld.
Ja, nee, weißt du, genau, sondern folge den Argumenten, wohin auch immer sie dich führen. Mhm. Und insofern habe ich keine ideologische Agenda, ich habe auch keine persönliche Agenda. Es gab einen persönlichen Anlass, das war die Familiengeschichte meiner Mutter und der Tod meines Vaters, aber ich habe dann tatsächlich auf diese Art und Weise mich genötigt gesehen, doch nochmal in die Geschichtsbücher hineinzugucken. Und dann lag es natürlich nahe, sich beispielsweise nochmal Joachim Fests Hitler-Biografie zur Hand zu nehmen. Und in Joachim Fests Hitler-Biografie gibt es ja diesen berühmten Satz, in dem er sagt, dass wenn Hitler 1938 einem Attentat zum Opfer gefallen wäre, die heutigen Deutschen von ihm als den größten deutschen Politiker sprechen würden. Das hätte mich natürlich stutzig gemacht. Mhm. Wie kann das sein? Also Hitler ist doch die Inkarnation des Bösen.
Ja.
Wie sollten die Deutschen ihn als ihren größten Politiker betrachten? Hab dann Sebastian Haffners Anmerkungen zu Hitler gelesen, der in seinem Buch dann eben auch auf die sogenannten Leistungen und Erfolge Hitlers zu sprechen kam. Und sozusagen bestätigte, was Fest dort eben auch behauptete, dass die Menschen Hitler folgten, dass es insbesondere seine außenpolitischen und seine sozialpolitischen Maßnahmen waren, die die Menschen für Hitler begeisterten, dass dies 1938 etwa 90% der deutschen Bevölkerung waren. Diese 90% der Bevölkerung aber deshalb nicht Nationalsozialisten geworden sind, sondern einfach Hitlergläubige, so hat er das geschrieben. Und das verhalf mir dazu, mich sozusagen mal in die Situation der damaligen Kriegsgeneration hineinzuversetzen und zu sehen, wie hat sich denn das damals angefühlt. Und deshalb hatte ich ein eigenes Buch geschrieben, ein erstes Buch als Vorläufer. Und das ist dieses Buch, Warum sie Hitler folgten.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und das trägt nicht umsonst den Untertitel Die andere Hälfte der Wahrheit. Mhm. Weil, um nur drei kurze Beispiele zu geben, bevor wir auf das eigentliche Buch zu sprechen kommen, zum Beispiel wird unterschlagen, also wir alle wissen nichts davon, wir wissen vom 1. April 1933 von dem deutschen Boykott jüdischer Waren. Wir wissen, wie SA-Männer sich vor Geschäften postiert hatten, niemanden hineinließen, kauft nicht beim Juden, genau. Was wir aber nicht wissen oder nicht wussten oder nicht gelehrt bekommen haben, war, dass dem deutschen Boykott jüdischer Waren ein jüdischer Boykott deutscher Waren vorausgegangen war.
Made in Germany, habe ich gelesen, war eigentlich dazu in England, Made in Germany galt, um sie zu boykottieren.
Ja, aber das war schon weitaus früher. Das war noch schon, glaube ich, zu Kaiserszeiten. Aber es war so, Hitler kam am 30. Januar 1933 zur Macht. Mhm. Und bereits im Februar und im März haben zunächst die amerikanischen Juden zu einem Boykott deutscher Waren aufgerufen. Mhm. Dieser Boykott griff um sich. Und dem Boykott schlossen sich eben auch Länder wie England und Frankreich, Polen, Finnland und andere an. Das heißt, der Boykott vom 1. April 1933 war eine Gegenreaktion. Und das war ein rein symbolischer, eintägiger Boykott. Und das heißt, wir bekommen ja nur die halbe Wahrheit. Und das ist sozusagen die andere Hälfte der Wahrheit. Also wie kam es überhaupt zu diesem deutschen Boykott jüdischer Waren? Und man muss das doch wissen, also man muss die Vorgeschichte kennen und wissen, dass das eine Reaktion war. Und dies umso mehr, und das war wirklich von Bedeutsamkeit, weil Hitler kam gerade erst zur Macht. Was hat er den Menschen versprochen? Er hat versprochen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und die Leute in Lohn und Brot zu bringen. Und wenn jetzt ein solcher internationaler Boykott stattfindet und deutsche Waren, weiß ich, plötzlich nicht mehr importiert werden, weil Deutschland war schon damals ein Exportland, dann handelte es sich wirklich um eine ernste Aktion und so kam es zu diesem deutschen Boykott jüdischer Waren.
Okay.
Zweites Beispiel ist etwa die Bombardierung von Zivilisten. Also wir kriegen beigebracht, dass selbstverständlich Hitler die sogenannten Terrorbombardements begonnen hat. Mhm. In Wirklichkeit war es aber die erste Amtshandlung Winston Churchills, der am 10. Mai 1940 Premierminister wurde. Und seine erste Amtshandlung war, wie gesagt, am 15. Mai auch dort zu bombardieren, wo Zivilisten getroffen werden könnten. Und hatte dann eben auch schon am 15. Mai mit der Bombardierung von 5 deutschen Städten begonnen. Und Hitler hat sich das angeguckt, wie er sich eben auch diesen Boykott deutscher Waren angeguckt hat. Und hat den Mai vergehen lassen, den Juni vergehen lassen, den Juli vergehen lassen, den August vergehen lassen. Ende August ist Berlin bombardiert worden. Und daher stammt diese Formulierung, wir werden ihre Städte ausradieren, dass er gesagt hat, also ich habe mir das jetzt lange genug angesehen. England, entgegen den Absprachen, die am 1. September 1939 getroffen worden sind, bombardiert bewusst Zivilisten. Mhm. Und ich bin geduldig gewesen, aber überstrapaziert meine Geduld nicht und wir werden jetzt zurückschlagen. Und dann hat er eben zurückgeschlagen, also in der Zeit von Ende Juli bis 5. September oder 8. September und hat gezeigt, was die deutsche Luftwaffe kann. Und hat dann nicht bewusst Zivilisten getötet, sondern erstmals eben Bomben auf London regnen lassen. Dabei sind natürlich auch ein paar Zivilisten umgekommen, aber ihm ging es nur darum, den Engländern zu zeigen, also ihr kommt nicht ungeschoren davon. Also ihr könnt euch nicht einbilden, hierher zu kommen und nicht nur, weiß ich jetzt, unsere militärischen Einrichtungen, sondern selbst zivile Opfer anzugreifen, ohne dass wir zurückschlagen. Und das ist eben auch wieder die andere Hälfte der Wahrheit, weil die Menschen gehen davon aus, nein, das war Hitler. Ein drittes Beispiel und letztes Beispiel, weil dann können wir das auch abschließen, ist natürlich, dass die Leute glauben, und so kriegen die das im Geschichtsunterricht beigebracht, dass die Leute sich auch die Chronologie nicht merken können. Die denken, weiß ich ja, Hitler musste man den Krieg erklären, weil er was gemacht hat? Naja, wir wissen es doch alle. Hitler ist in Dänemark einmarschiert, Hitler ist in Norwegen einmarschiert, Hitler ist in Holland einmarschiert, Hitler ist in Belgien einmarschiert, Hitler ist in Luxemburg einmarschiert, Hitler ist Frankreich. In Frankreich einmarschiert, ist in Griechenland einmarschiert. Und als wäre das der Grund dafür, dass man Deutschland den Krieg erklärt hat. Es war ja umgekehrt. Deutschland ist der Krieg erklärt worden am 3. September 1939 von England und Frankreich. Und Hitler hat die Wehrmacht nach Dänemark und Norwegen geschickt, um die dort stationierte, es waren die Briten, die die norwegische Neutralität verletzt haben und ihre Truppen dort stationiert haben, um Deutschland von Norwegen und über Schweden anzugreifen. Und ähnlich verhielt es sich eben auch natürlich mit Frankreich, weil die Briten haben ihre Truppen nach Frankreich geschickt. Wir kennen das alle, Dünkirchen, dass Hitler, durch Belgien, also Holland, Belgien nach Frankreich zieht und die Franzosen und die Briten zurückschlägt bei Dünkirchen. Und dasselbe Spiel haben wir dann nochmal in Griechenland, dass die Engländer dann über Griechenland Hitler von seinen Ölressourcen dem Öl aus Rumänien abzuschneiden versuchten. Also bei Norwegen ging es auch darum, also die Erdzufuhr lief über Schweden. Und das war sozusagen eine der ersten, also wieder auch Amtshandlung von Churchill. Wie gesagt, also man bringt die Chronologie vollkommen durcheinander, denkt, also das war, der Zweite Weltkrieg sei eine Reaktion auf den Imperialismus oder den Weltherrschaftsanspruch Hitlers. Davon kann überhaupt keine Rede sein, sondern das war eine Reaktion auf die Verletzung der Neutralität anderer Länder und Präventivmaßnahmen, die dazu dienten, also sei es das französische Heer, sei es das englische Heer, von Angriffen aus dem Norden, Skandinavien, aus dem Westen, Frankreich oder aus dem Süden, Griechenland, zurückzuschlagen.
Dieses andere Buch, das ist ja quasi aus dem ersten Buch, aber das zweite Buch geht ja noch einen Schritt weiter.
Ja.
Das so als Grundlage halt den die Depeschen der Botschaften in Washington, Paris und London, der polnischen Botschaften, ausgewertet haben. wo halt die Botschafter zum Teil eben doch die Authentizität dieser Quellen zumindest 15 Jahre nach oder 16 Jahre nach dem Krieg
bestätigt haben.
Ja. Mhm. Was war Inhalt dieser Depeschen?
Ja.
Also seit etwa 37, glaube ich, ne?
Ja, bereits seit 37. Also ja. Ich habe noch an diesem Buch geschrieben, als ich auf die Depeschen stieß. Und dachte, ich schließe aber erstmal dieses Buch, warum sie Hitler folgten, die andere Hälfte der Wahrheit ab. Hab dann aber im Nachwort bereits auf diese Depeschen hingewiesen und auch angekündigt, noch ein zweites Buch zu schreiben. Ein Buch, das sich mit den Ursprüngen des Zweiten Weltkrieges beschäftigt. Und einen wirklichen Einblick in die Ursprünge des Zweiten Weltkrieges lässt sich eben durch die diplomatischen Depeschen erstellen. Wenn man, und das hatten die Deutschen damals getan, also als es zum Polenfeldzug kam, hatte Joachim von Ribbentrop die Operation Künsberg durchgeführt, die damit beauftragt worden ist, sämtliche Dokumente des polnischen Außenministeriums sicherzustellen. Und darin fand man dann diese Depeschen der polnischen Botschafter in Washington, Jerzy Potocki, polnischen Botschafters in London, Edward Raczynski, und des polnischen Botschafters in Paris, Julius Lukasiewicz. Und da sieht man, dass Roosevelt seit 1937 die Kriegstrommel gerührt hat. Also hier glauben die Leute, Roosevelt ist 1941 dank Pearl Harbor in den Krieg eingestiegen. Und er ist der große Retter, er hat uns vom Nationalsozialismus befreit.
Ich habe gerade hier mit jemandem gesprochen, der sagt, Roosevelt ist mein Held.
Genau, so wird es auch dargestellt. Also das ist die offizielle Version. Also wenn die Amerikaner zwei Helden haben, also oder drei Helden haben, dann sind das natürlich also Washington, Lincoln, vielleicht noch Wilson und dann auf jeden Fall Roosevelt. Waren großartige Präsidenten. Nein.
Wenn man dein Buch folgt, dann, das ist fast wie ein Krimi, dann kann man das verstehen, dass sie das glauben.
Ja, genau, weil er ein guter Schauspieler war, wie das Clinton und Obama später auch waren. Tatsächlich war es aber so, und so beschreibt es eben der polnische Botschafter in Warschau, dass Hitler und Roosevelt sind ja beide 1933 an die Macht gekommen.
Und 1945, das muss doch.
Ja, guck mal an. Ja, 1933 sind beide an die Macht gekommen und beide standen vor demselben Problem, die Wirtschaftskrise.
Massenarbeitslosigkeit.
Und Hitler ist es gelungen, also die Menschen, also durch die verschiedensten Maßnahmen innerhalb von 4 Jahren wieder in Lohn und Brot zu bringen. Roosevelt dagegen hatte den New Deal, nannte er das, seine neue Wirtschaftsform, eingebracht, der sozusagen denselben Zweck verfolgte und sich teilweise derselben Mittel bediente, also quasi so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, dass die Leute wieder in Lohn und Brot kommen. Aber während Hitler 6 Millionen Arbeitslose vorfand, fand Roosevelt 12 Millionen Arbeitslose vor. Und während Hitler es geschafft hat, seine 6 Millionen Arbeitslosen in 4 Jahren wieder in Lohn und Brot zu bringen, hatte Roosevelt das Problem, dass er 37 immer noch 10 Millionen Arbeitslose hatte. Und der polnische Botschafter aus Washington berichtete dann auch, dass die Arbeiter unruhiger und unruhiger werden, dass es Demonstrationen gibt und Demonstrationen und Proteste, genau, die leben in Armut und wollen sich das nicht länger gefallen lassen. Und all das bereite Roosevelt schlaflose Nächte, so schreibt er es buchstäblich. Und dass dann seine Berater auf die Idee kam, machen wir es doch so, wie wir es schon im Ersten Weltkrieg gemacht haben. Wenn es irgendwo einen Krieg gibt,
dann verdienen wir uns
dumm und dämlich. Ja. Das heißt, wir werden Waffen exportieren, wir werden Darlehen gewähren. Das heißt, die Rüstungs- und Finanzindustrie verdient sich dumm und dämlich, wenn Waffen wiederhergestellt werden, von Panzern über Flugzeuge zu Raketen. Sind die Leute von innerhalb weniger Zeit wieder in Lohn und Brot. So ist es auch gewesen. Also plötzlich gab es keinerlei Arbeitslosigkeit mehr. Aber wie sollte
das Roosevelt... Das ist auch schon vor Ausbruch des Krieges? Ist
nein,
das
nein, an sondern er bedurfte des Krieges, um sozusagen die, also aus der, man nennt diese Zeit eben auch die Roosevelt-Rezession. Also diese Zeit, in der 10 Millionen Menschen immer noch arbeitslos waren und tatsächlich weitgehend auch hungerten.
Ja.
Und diese Roosevelt-Rezession konnte nur beendet werden durch den Krieg. Nicht durch den eigenen Eintritt des Krieges, sondern wie das im Ersten Weltkrieg, England und Frankreich führen einen Krieg. Was ich brauche, ist ein langer
Krieg.
Zermürbender Krieg,
ja,
in dem England und Frankreich amerikanische Darlehen aufnehmen und amerikanische Waffen kaufen. Aber wie kriege ich jetzt England und Frankreich...
Und sogar Russland habe ich gelesen
in deinem Buch. Und dann kommt Russland, ja. Genau.
Russland hat Waffen aus Amerika bekommen.
Ja, genau.
Als ich die Zahlen gesehen habe, ich konnte es kaum glauben, das waren Tausende, also Panzer sogar.
Ja, ja. Das war ab 41. Aber zunächst einmal ging es darum, also wie schaffen wir es eigentlich, einen Krieg vom Zaun zu brechen? Und gegen wen? Und eigentlich hätten sich da eben auch nicht nur Deutschland, sondern auch die Sowjetunion angeboten. Denn unter humanitären Gesichtspunkten wäre sozusagen Stalin der weitaus größere Übeltäter gewesen als Hitler. Also wenn wir jetzt etwa die Zahlen nehmen, also 1939 hatte Stalin schon 6 Millionen Menschenleben auf dem Gewissen. Hitler dagegen etwa 10.000. Mhm. Kann man auch... in Bloodlands beispielsweise nachlesen. Und aber es ging um Deutschland und es lag einerseits am Antisemitismus und es lag andererseits daran, dass Hitler ja ein Programm hatte und er hatte eigentlich auch nur dieses eine Programm, ein Programm, das er sich eigentlich mit allen Parteien der Weimarer Republik teilte, nämlich den Friedensvertrag von Versailles zu zerreißen.
Ja.
Das sogenannte Schanddiktat von Versailles. Das Schanddiktat von Versailles, dass
das sind sich auch die Historiker einig,
dass das die Geburtsstunde Hitlers war.
Ja.
Ne? Und, aber selbst die kommunistische Partei hatte die Absicht, also Versailles zu revidieren. Mhm. Also da gab es gar keine Unterschiede zwischen, sagen wir, den Kommunisten und den Nationalsozialisten, deren Hauptziel bestand darin, also das Versailler Diktat zu revidieren. Und eben die Deutschland entrissenen Provinzen heim ins Reich zu holen. Und bekanntlich hat Hitler dann eben das Saarland, das Rheinland, das Sudetenland, das Memelland nach Deutschland geholt. Und wie gesagt, das war einer der Gründe. Neben der Sozialpolitik waren es diese außenpolitischen Erfolge, die Hitler so großen Zulauf brachten, dass jemand wie Sebastian Haffner dann schreiben konnte, 1938 standen 90% der Deutschen hinter ihm und jubelten ihm zu. Sie waren keine Antisemiten, sie waren keine Nationalsozialisten, aber sie waren Hitlergläubige. Weiß ich, das waren einfach Erfolge. Also, weiß ich, Verkürzung der Arbeitszeit, Verlängerung des Urlaubs, der Beibau von 2 Millionen Familienhäusern. Also diese sozialpolitischen Maßnahmen auf der einen Seite und dann eben diese außenpolitischen Erfolge. Dass die Weimarer Republik es eben nicht fertig bekam. Da gab es 16 Parteien, alle Parteien sind daran gescheitert. Hitler hatte Erfolg gehabt. Hitler hatte Erfolg gehabt natürlich auch aufgrund der Art und Weise, wie er aufgetreten ist. Er wusste, wie man mit den Alliierten umzugehen hat. Das heißt, er hat sich, war sich eben nicht zu schade, also eben auch mit Drohungen zu arbeiten. Also teils war das Bluff. Und ja, Drohungen waren es dann, die ihn zu diesen Erfolgen geführt haben. Also als es beispielsweise um das Saarland ging, hatten die Franzosen sich dagegen gesperrt und gesagt, nein, wir sind nicht bereit, das Saarland wieder zurückzugeben. Und Hitler war auch bereit, große Konzessionen zu machen. Und die Franzosen haben dann gesagt, dann machen wir doch eine Volksbefragung, eine Abstimmung. Und da haben sich dann 90% der Menschen aus dem Saarland dafür entschieden, zu Deutschland zurückzukehren. 0,8% wollten auf Seiten Frankreichs bleiben. 0,8%. Also der Rest dazwischen, die 8% hatten sich der Stimme enthalten, aber über 90% Dann kam das Rheinland, das war ja entmilitarisiert, das war von Engländern und Franzosen besetzt. Und während der Weimarer Republik sind ja auch die Franzosen dort mehrmals einmarschiert, haben die Kohle beschlagnahmt, weil Deutschland ja nicht nur Provinzen entrissen worden sind und Deutschland zu Reparationen verpflichtet worden ist. Und drittens natürlich auch noch die Alleinschuld am Ausbruch des Ersten Weltkrieges gegeben worden ist. Und das fanden die Menschen natürlich unerträglich, weil sie sich gut erinnern konnten, dass Wilhelm II. Bis zuletzt der allerletzte war, weiß ich, der alles in seiner Macht Stehende getan hat, um diesen vollkommen unnötigen Krieg zu verhindern und überhaupt nicht eingesehen hatten. Egal, jedenfalls Deutschland war zu Reparationen verpflichtet und als Deutschland aufgrund der Wirtschaftskrise unfähig war, seine Reparationen zu zahlen, sind die Franzosen eben in das entmilitarisierte Rheinland einmarschiert, also einschließlich Köln, Düsseldorf, den ganzen Ruhrpott besetzt und haben sich die Kohle geholt und gesagt, weiß ich, also wenn ihr nicht zahlen könnt, dann nehmen wir sozusagen auch
Naturalien
oder nehmen euch die Rohstoffe weg. Und das hatte alles ein schlechtes Licht auf die Weimarer Republik und die 16. Regierung der Weimarer Republik geworfen. Und dann wollte man eben einen starken Mann. Jemand, der, weiß ich, es mit den Alliierten, mit den Engländern und Franzosen aufnehmen konnte. Und der es tatsächlich bewerkstelligt, dass die Deutschland entrissenen Provinzen heim ins Reich kehren können. Und ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel, oder ich frage mich manchmal, wie die Amerikaner das glauben konnten, dass Roosevelt dann sozusagen schon 1937 Hitler unterstellte, die Welt erobern zu wollen. Und er hätte das eben ja damit begründen können. Wir haben doch gesehen, der ist ins Saarland einmarschiert, der ist ins Rheinland einmarschiert. Und ich kann mir irgendwie nur erklären, dass die Amerikaner, die ja bekanntlich von Geografie wenig Ahnung haben, dachten, dass das Saarland und das Rheinland Länder sind wie Holland, also eigene fremde Staaten. Also dass er wirklich fremde Staaten okkupiert hat, statt eigene Bundesländer zurückzuholen. Mhm. Weil die waren deutsch, und blieben deutsch, so auch das Sudetenland und so auch das Memelland. Und Hitler war durchaus bereit, Zugeständnisse zu machen. Und er hat Zugeständnisse gegenüber Frankreich gemacht und den Franzosen von vornherein erklärt, dass etwa Elsass und Lothringen nicht zurückgefordert werden. Und er hat auch Mussolini gegenüber Zugeständnisse gemacht und gesagt, Südtirol kann bei Italien bleiben. Und 1938 hatte eben Polen ein Angebot gemacht. Polen hatte den größten Teil der deutschen Provinzen geerbt. Das heißt, damals waren das, also Deutschland hat Nordschleswig an Dänemark verloren, Eupen und Malmedie an Belgien verloren, Elsass und Lothringen an Frankreich verloren, das Sudetenland eben an die Tschechoslowakei verloren und sie haben Posen, Westpreußen und Ostoberschlesien an Polen verloren.
Und Danzig,
das ging nicht an Polen, sondern ist als Freistaat und das Mandat des Völkerbundes gestellt worden. Aber es war eine deutsche Stadt, 96% deutsche Einwohner. Und wollte zum Deutschen Reich zurückkehren. Zudem haben die Alliierten, also sowohl bei der Gründung der Tschechoslowakei, also ein Vielvölkerstaat, da lebten Tschechen und Slowaken, aber nicht nur Tschechen und Slowaken, sondern eben auch Minderheiten, die Deutschen, diese sogenannten Sudetendeutschen, aber eben auch Polen, Rumänen, Ruthenen, Ukrainer, Ungarn. Und als Hitler das Sudetenland zurückholte, haben die anderen Länder auch darauf bestanden, also wir wollen auch in unsere Heimat zurückkehren. Und Polen war das erste Land, das dann einmarschiert ist in Polen und die polnischen Gebiete, die damals der Tschechoslowakei zugesprochen worden sind, zurückholten. Darunter war auch eine deutsche Stadt. Und das war ein Grund dafür, weshalb Hitler meinte, mit Polen einen Deal machen zu können. Und gesagt hat, ihr habt Teschen, ein deutsches Gebiet mit der Stadt Oderberg annektiert. Ich lasse euch das durchgehen. Aber eine Hand wäscht die andere. Im Gegenzug will ich, dass Danzig zu Deutschland zurückkehrt.
Und ein Korridor.
Und bekommen. Das war die Schaffung der Tschechoslowakei und des Vielvölkerstaats war sozusagen ein großer Fehler der Alliierten in Versailles, dass man wusste, also man schafft ja einen Vielvölkerstaat, der wahrscheinlich ähnlich wie Jugoslawien gar nicht haltbar ist. Der besteht aus den unterschiedlichsten Bevölkerung. Genau, also deshalb hatten ja auch viele gesagt, also das ist kein Friedensvertrag, das ist ein Waffenstillstand auf 20 Jahre, weil man wusste, das wird sich Deutschland nicht gefallen lassen. Aber die Weimarer Republik hat sich das gefallen lassen und deshalb hatten die auch keinen Erfolg gehabt und deshalb bedurfte es Hitler. Und das eine war eben die Schaffung der Tschechoslowakei, eines Vielvölkerstaats, der nicht überlebensfähig war. Das andere war die Schaffung des sogenannten Korridors in Polen, dass man sagte und auch zu Recht sagte, dass Polen einen eigenen Zugang zum Meer braucht. Und dann hat man also zwischen Westpreußen im Osten und Danzig zwischen Ostpreußen und Danzig den Westpreußen aufgeteilt und einen Korridor gebildet, der von den Polen dann bewohnt worden ist, um einen eigenen Zugang zum Meer zu haben. Was aber natürlich dazu geführt hatte, dass Deutschland sozusagen Danzig und Ostpreußen nicht mehr versorgen konnte. Königsberg beispielsweise als Hauptstadt Ostpreußens. Und die waren jetzt abgeschnitten und eben auch versorgungstechnisch abgeschnitten. Was Hitler wollte, war, dass er den Polen vorgeschlagen hat, ihr behaltet Posen, ihr behaltet Westpreußen, ihr behaltet Ostoberschlesien, aber Danzig kehrt zu Deutschland zurück und durch den Korridor bauen wir eine Eisenbahnlinie und eine Autobahnlinie. Und dieses Angebot hat Hitler den Polen gemacht. Und wie großzügig dieses Angebot ist, kann man sozusagen erst ermessen, wenn man berücksichtigt, dass keine der 16 Regierungen der Weimarer Republik je zu derartigen Opfern bereit war. Und mit berücksichtigt, dass Danzig nicht Polen gehörte. Also er hat nichts verlangt von den Polen, die Stadt gehörte ihm ohnehin nicht. Und er war sogar bereit zu sagen, Danzig bleibt wirtschaftlich bei Polen, aber kehrt politisch zu Deutschland zurück. Und diesen Vorschlag hat Hitler Ribbentrop gegenüber dem polnischen Außenminister, dem polnischen Botschafter Józef Lipski am 24. Oktober 1938 machen lassen. Und Lipski hat gesagt, gut, ich werde das mit Außenminister Josef Beck besprechen und ihm das vortragen. Und,
er war General.
General, ja, wie generell, was viele nicht wissen.
Mich geschämt als Abiturient, wusste ich nicht, dass Polen eine Militärrunde hat.
Da muss man sich keinen Vorwurf machen, weil das Abiturienten immer nicht gesagt wird. Polen war das arme Opfer, das Polen Großmachtträume hat. Das steht auch bei Joachim Fest in der Hitler-Biografie. Polen hatte Großmachtträume, träumte von einem Großpolen, das von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer reichen sollte. Die Leute wissen das nicht. Die denken, Polen ist doch am 1. September 1939 überfallen worden. Die sprechen ja immer noch vom Überfall auf Polen, was auch nicht korrekt ist. Denn was wirklich geschehen ist, ist das, dass es eben am 24. Oktober 1938 diesen Vorschlag von Hitler gegeben hat, sich Ribbentrop und Lipski zusammengesetzt haben. Und der Plan bestand letztlich aus 6 Punkten und der Hauptpunkt war eben die Rückkehr Danzigs. Aber eben dieses Zugeständnis, also bleibt wirtschaftlich bei Polen. Polen bekommt eine Absatzgarantie. Wir werden den Nicht-Angriffspakt, der 1934 geschlossen worden ist, um 25 Jahre verlängern. Und wir bieten euch an, den Antikomintern-Pakt, der, wie der Name schon sagt, gegen Russland oder gegen die Sowjetunion gerichtet war, beitreten. Also dieses Angebot bestand auch noch. Deshalb hat eben beispielsweise auch der britische Historiker Alan J.P. Taylor ganz richtig gesagt, Hitler wollte ein Bündnis mit Polen und nicht die Zerstörung Polens. wird bis heute verlacht, obwohl es richtig ist. Man muss sich eben nur diese Vorschläge ansehen, diese Vorschläge vom 24. Oktober. Und Hitler hat nicht losgelassen, hat weitere Vorschläge gemacht. Aber was ist passiert? Was ist passiert? Es gab weitere Gespräche, wie sollte es anders sein? Und Beck kam zurück zu Ribbentrop und hat gesagt, so, wir brauchen noch Bedenkzeit. Wir müssen das der polnischen Bevölkerung klar machen. Die werden nicht einsehen, weshalb wir Danzig abgeben sollen. Und Ribbentrop hat ihn dann irgendwie sanft daran erinnert, dass Danzig nie zu Polen gehört hat.
Ja.
Und er nicht sieht, welche Verluste Polen hinzunehmen hat, wenn Danzig zu Deutschland zurückkehrt. Aber hat sich wieder und wieder vertrösten lassen. Und nicht, dass ich jetzt die Daten durcheinander bringe, aber ich glaube, es war dann am 21. März 1939, dass die Polen dann plötzlich eine Teilmobilmachung ihrer Streitkräfte durchgeführt haben. Und zwei Tage später ist Ribbentrop auf den polnischen Botschafter Józef Lipski zugegangen und hat ihn gefragt, was hat es damit auf sich?
Ja.
Und da hatte Lipski gesagt, ich habe die Ehre, Ihnen zu sagen, dass jedes weitere Drängen darauf, dass Danzig zu Deutschland zurückkehrt, Krieg bedeutet. Jetzt fragt man sich, wie kann das sein? Ja, weil man die Geheimdiplomatie, die Absprachen, die im Hintergrund gelaufen sind, kennen muss. Mhm. Roosevelt hatte, als er gesehen hat, Hitler also ist auf Polen zugegangen und er verlangt Danzig und ist jetzt mit den Polen im Gespräch. Wenn ich die Polen dazu bringen kann, sich nicht auf einen solchen Deal einzulassen, könnte es zu einem Krieg kommen. Lassen wir, die Polen müssen starrsinnig sein, keinerlei Zugeständnisse machen, keinerlei territoriale Zugeständnisse machen. Aber Polen wird sich darauf nicht einlassen. Und so war es auch. Also nicht einlassen, wenn man nicht Unterstützung zusagt.
Genau, genau,
und
das
dann, genau. Und dann hatte Roosevelt sozusagen in Polen gesagt, genau, weiß ich, gebt keinen Millimeter Territorium preis, lehnt alle Angebote, so großzügig sie auch sein mögen, ab. Mit Hitler wird nicht verhandelt. Und wenn es zu einem Krieg kommen sollte,
sind wir an eurer Seite.
Und nicht nur wir werden dafür sorgen, dass England und Frankreich euch unterstützen. Das lief über Monate. Das heißt, es gab den 24. Oktober, wo 38. Ribbentrop genau dieses Angebot gemacht hatte. Und dann gab es zeitgleich eben diese Geheimverhandlungen. Und schon am 2. Dezember 1938 schrieb Jakob Burckhardt, der damals der Völkerbundskommissar in Danzig war, großer Historiker in der Schweiz, schrieb er in seinen Memoiren, dass am 2. Dezember Anthony Biddle, das war der amerikanische Botschafter in Warschau, mit seltsamer Genugtuung zu mir kam und mir berichtete, dass die Polen bereit seien, für Danzig zu kämpfen. Und Jakob Burckhardt verstand das gar nicht. Also wieso, weshalb, warum? Und er sprach, ja, weiß ich, die Empörung in Amerika ist mittlerweile so groß wie seit der Versenkung der Lusitania. Das ist ein heiliger Krieg. Das heißt, am 2. Dezember 1938 haben die Polen offenbar schon längst eingewilligt gehabt, also keinerlei Zugeständnisse an Hitler zu machen und sich auf die amerikanische Hilfe zu verlassen. Das heißt, jedes Angebot von Seiten Hitlers abzulehnen, es auf einen Krieg ankommen zu lassen, weil sie ja die Unterstützung Amerikas haben. Aber die Amerikaner haben ja nicht nur die eigene militärische Unterstützung zugesagt, sondern vor allem auch die Unterstützung Englands und Frankreichs.
Chamberlain wurde, so hast du es geschrieben, quasi genötigt, einen Beistandspakt, ich glaube, was war April oder so, 39, zu verkünden.
Ja, das lief eben parallel. Also wie kam es, dass die Polen beispielsweise eine Teilmobilmachung ihrer Streitkräfte am 21. März vornehmen? Also in der herkömmlichen Geschichte heißt es, am 15. März 1939 hat Deutschland die Restchechei zerschlagen. Das war am 15. März. Und das war sozusagen der Auslöser. Jetzt musste jedes Land befürchten, also Polen sowieso, aber auch Rumänien und Holland überfallen zu werden. Es hatte überhaupt nichts damit zu tun, denn es gab keine Zerschlagung der Resttschechei. Was stattgefunden hat, wie vorhin schon kurz angedeutet, war, dass die Sudeten auf eine Rückkehr nach Deutschland gedrängt haben. Und nachdem es den Sudetendeutschen erlaubt worden ist, nach Deutschland zurückzukehren, hatten sich die Slowaken von den Tschechen unabhängig gemacht, haben eine Unabhängigkeitserklärung ausgerufen, ihre Regierung in Bratislava ausgerufen, und dann haben sich eben auch die Polen und die Ungarn und die Ukrainer für selbstständig erklärt. Und dann kam der tschechische Präsident Emil Hacher nach Berlin und hatte Angst, dass jetzt ein Bürgerkrieg ausbrechen wird. Hier heißt es, also in der offiziellen Geschichtsschreibung heißt es, Hacher sei von Hitler nach Berlin zitiert worden. Es war auch anders. Der britische Botschafter in Prag hat Hacher gesagt, wenn die sich jetzt hier alle selbstständig machen, also du hast nur eine Wahl oder du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst sie ziehen lassen. Wenn du sie nicht ziehen lässt, gibt es hier einen Bürgerkrieg. Ich an deiner Stelle würde mich an Hitler wenden und gucken, ob er dir den Rücken stärkt. Daraufhin hat sich Hacher in Berlin angekündigt, ist mit allen Ehren empfangen worden. Und Hitler hat ihm dann dieses Protektorat über Böhmen und Mähren aufgezwungen. Also er hat eben, wie gesagt, schon auch mit Drohungen gearbeitet. Aber das war für ihn sozusagen gefundenes Fressen. Also die Sudeten machen sich unabhängig und jetzt zerfällt die Tschechoslowakei. Und weshalb hatte er ein Interesse an der Tschechoslowakei? Die Tschechoslowakei hatte einen gemeinsamen Pakt sowohl mit Frankreich als auch mit der Sowjetunion. Und in der Tschechoslowakei standen Waffen, die auf Berlin gerichtet waren. Und schon unmittelbar nach Versailles hieß es, dass wenn die Deutschen ihre Reparationen nicht zahlen, dann würde Berlin von der Tschechei, der Tschechoslowakei aus bombardiert werden. Das hatte Hitler nie vergessen. Also das war sozusagen,
was du jetzt hier alles.
Genau. Also deshalb, das war auch jetzt nicht. Und dann, genau, das war eben mit dem Einverständnis von Hacher. Hitler hat Druck auf ihn ausgeübt. Angeblich soll Göring noch gesagt haben, also wenn du jetzt nicht einwilligst, weiß ich, dann werden wir Prag platt machen. Aber er ist hingekommen und hat wirklich um ein Protektorat gebeten, was ich kommt nach Prag, macht Böhmen und Mähren zu einem Protektorat. Ist keine Okkupation, sondern wirklich ein Protektorat. Mhm. Stellt einen Protektor ab und nimmt es unter das heißt, eure Fittiche.
Ne?
To protect. Und wovor? Vor einem Bürgerkrieg, der eben anstand. Dass man fürchtete, dass es jetzt zu einem Krieg zwischen den Tschechen auf der einen Seite und dem Slowaken, Polen, Ungarn und Ukrainern auf der anderen Seite kommt. Und dann hat Hitler ihm das eben zugebilligt. Und am nächsten Tag beschreibt dann ja beispielsweise Christa Schröder, also die Sekretärin von Hitler, dass er gesagt hat, Mädels, gib mir einen Kuss hier und hier, dies ist der schönste Tag meines Lebens. Weshalb war das der schönste Tag seines Lebens? Naja, weil er einen seiner größten Feinde, eine der größten Gefahren für Deutschland losgeworden ist. Also ein Land, die Tschechoslowakei, das ein Bündnis mit Frankreich auf der einen und der Sowjetunion auf der anderen Seite besitzt. Deshalb war es der größte Tag. Egal, kehren wir zurück zu der Garantieerklärung. Wie ist es zu dieser Garantieerklärung gekommen? Und darüber berichten eben die polnischen Botschafter in Washington, London und Paris. Und speziell zu der Garantieerklärung erfahren wir das meiste von Julius Lukasiewicz, dem polnischen Botschafter in Paris. Dass nämlich der amerikanische Botschafter in Paris, William C. Bullitt, einer der engsten Freunde von Roosevelt, damit beauftragt worden ist, den Polen den Rücken zu stärken. Mhm. Und der polnische Botschafter hatte dann seine Bedenken und gesagt, wenn es zum Krieg kommen sollte, werden uns die Amerikaner unterstützen. Ja, aber bis sie hier sind, werden wir für Wochen, ja Monate das deutsche Militär über uns ergehen lassen müssen. Ich weiß gar nicht, ob wir dem standhalten können. Und dann schreibt es eben haargenau so. Daraufhin fragte mich Bullitt, ob wir ein Bündnis mit England und Frankreich annehmen würden, wenn sie uns morgen eins anbieten würden. Und natürlich. Daraufhin hat Bullitt zum Telefon gegriffen, hat Joseph P. Kennedy, den amerikanischen Botschafter in London, angerufen und gesagt, Sie gehen jetzt zu Sir Neville Chamberlain und sagen ihm, dass er gefälligst eine Garantieerklärung für Polen aufsetzt. Und das ist sozusagen eine offene Frage, wie er das geschafft hat. Und die Vermutung ist die, England hat vor einigen Jahren, so wie Deutschland hat, glaube ich, 2010 seine Reparationen für den Ersten Weltkrieg getilgt. Ja, also das hat bis 2010 gedauert. Die Engländer haben immer noch Schulden bei den Amerikanern. Die haben zwar ihre Schulden für den Zweiten Weltkrieg getilgt, auch etwa um 2010 herum, aber die sind immer noch erpressbar, weil sie nie ihre Schulden aus dem Ersten Weltkrieg bezahlt haben. Und das muss das Mittel gewesen sein, weil Lukasiewicz, also der polnische Botschafter in Paris, mehrmals schrieb, dass Bullitt ausdrücklich sagte, wir haben Mittel, mit denen wir England und Frankreich zwingen können, Polen eine Garantieerklärung zu geben. Er sagt nie, also buchstabiert nie aus, worin diese Mittel bestehen. Aber sie können nur darin bestanden haben, dass sie sagen, also wenn ihr nicht bereit seid, eine Garantieerklärung an Polen zu schreiben oder auszustellen, wollen wir morgen, sämtliche Schulden zurück, die ihr uns noch schuldet vom Ersten Weltkrieg. Und kaum ist diese Garantieerklärung, die war noch gar nicht schriftlich verfasst, macht das polnische Militär mobil und wagt sich dann eben Lipski gegenüber Ribbentrop zu sagen, also noch eine weitere Frage nach der Rückkehr oder noch eine weitere Forderung hinsichtlich der Rückkehr Danzigs zum Deutschen Reich bedeutet Krieg. Anders ist es gar nicht zu erklären. Also das heißt, kaum hatte er das mündliche Versprechen, weil das schriftliche erfolgte dann am 31. März. Aber die Mobilmachung, ja, genau. Also am 21. März hatte Polen sozusagen die mündliche Zusicherung und am 23. haben dann das Militär, sofort mobil gemacht. Das hatte überhaupt nichts mit der Zerschlagung der Resttschechheit zu tun, sondern, dass Polen jetzt wusste, nicht nur Amerika steht auf unserer Seite, sondern, wir werden jedes Angebot Hitlers ablehnen. Und wenn es zu einem Krieg kommen sollte, werden eben nicht nur Amerika, sondern vor allem England und Frankreich sofort in den Krieg eingreifen. Und Hitler wusste dann natürlich nicht, wer nun eigentlich im Hintergrund stand und wie Polen plötzlich dazu kommt. Und hatte dann aber wenige Tage später, am 31. März, hatte Chamberlain dann im Parlament verkündet, dass England eine Garantieerklärung an Polen abgegeben hat, dass, sollte seine Souveränität verletzt werden, es an der Seite von Polen kämpfen werde. Und es gab einen Riesensturm der Entrüstung im britischen Parlament, dass man sagte, wir haben noch nie in unserer Geschichte die Frage, ob wir in einen Krieg einziehen, einem anderen Land überlassen. Ja. Und dass man den Polen auch nicht traute und sagte, das ist doch eine Militärjunta, das ist so eine Militärdiktatur. Oberst Josef Beck ist der am meisten gehasste Politiker in Europa. Und der wird das doch ausnutzen, das ist jetzt eben dieser berühmte Blankoscheck. Ja. Und genau so war es. Also kaum im Besitz der Garantieerklärung fing Warschau an, mit dem Säbel zu rasseln. Und das begann eben mit der Teilmobilmachung der Streitkräfte und ging dann weiter. Deutsche Schulen sind geschlossen worden, deutsche Gottesdienste sind gestürmt worden. Und im Sommer 1939 ging das weiter, Leute sind inhaftiert worden, 70.000 Deutsche sind aus Polen geflohen und haben Unterschlupf gesucht. Einige sagen, das sei reine nationalsozialistische Propaganda, aber in den Dokumenten der Briten sieht man, dass selbst der amerikanische, also in den Dokumenten der Briten und der Amerikaner sieht man, dass selbst der amerikanische Botschafter in Warschau zugegeben hat oder gesagt hat, dass also, das sind bestimmt nicht 70.000, allenfalls 17.000. Aber es macht auch keinen Unterschied. Also es gab Übergriffe, die werden hier nie erwähnt. Die werden hier nie erwähnt, genau. Also das heißt, es gab eine Teilmobilmachung der polnischen Streitkräfte. Dann gab es Übergriffe auf die Deutschen. Also die Deutschen konnten nicht mehr an die Uni gehen. Und wie gesagt, Kirchen, weiß ich, geschlossen, Schulen geschlossen. Dann, weiß ich, in Warschau die Scheiben der deutschen Botschaft eingeschlagen. Und dann kam es ja tatsächlich so weit, dass die dann auch auf Lufthansa-Maschinen geschossen haben. Also dass beispielsweise Ribbentrop, als er auf dem Weg nach Moskau war, um den Ribbentrop-Molotow-Pakt abzuschließen, weit über die Ostsee fliegen musste, weil die Gefahr bestand, beschossen zu werden.
Ja.
Und vielleicht ist es ganz hilfreich, sich vorzustellen, Mexiko würde mit den USA tun, was Polen mit Deutschland getan hat. Also, dass plötzlich Amerikaner aus dem Land getrieben werden, amerikanische Schulen geschlossen werden, amerikanische Kirchen geschlossen werden und dass plötzlich Pan-Am-Maschinen angeschossen werden, ja, oder beschossen werden. Ja, was würden die machen? Die werden in 2 Tagen würden die Mexiko-Stadt, Mexico City einnehmen. Die würden sich das keine 5 Tage gefallen lassen. Mhm. Hitler blieb wie bei der Bombardierung von Seiten Churchills ruhig und gelassen, hat sich das weiter und weiter angesehen. Er hat im Hintergrund tatsächlich also diese Operation Weiß, also den Krieg mit Polen konzipieren lassen, aber eben gesagt, ich will verhandeln. Und hat dann weitere Angebote gemacht, bis sich eben herausstellte, die Polen sind nicht bereit, weiter zu verhandeln, und sich dann eben hilfesuchend an die Engländer gebeten. Und die Engländer hatten eben widerwillig, also Chamberlain, nicht nur Chamberlain, sondern auch Daladier in Frankreich, ja, die sind eben genötigt worden und die waren gezwungen, diese Garantieerklärung für Polen abzugeben, hatten aber natürlich nicht die geringste Lust, also wegen Danzig einen Krieg zu führen.
Wobei es auch andere gab.
Ja, also es gab
Winston Churchill.
Ja, genau. Ja,
du berichtest ja. Halt auch, dass da, solange Chamberlain noch Premierminister war, es schon Verhandlungen bzw. Kontakte zwischen Roosevelt und Churchill gab.
Ja.
Und eine Bemerkung hat mich, also hat gepasst in das Bild, was ich von Churchill habe, aber da hast du geschrieben, es geht nicht um den Nationalsozialismus, es geht um das Deutsche Reich.
Ja.
Und das, ja, also wenn ich das Buch, also, die Prosperität, der Reichtum in Amerika ist aufgebaut aus der Produktion von Waffen und Munition und das Vergeben von Darlehen an die sogenannten Alliierten.
Ja.
Neulich haben wir eine Sache produziert über die Familie Bush, wo der Großvater Bush halt Kredite an die Nationalsozialisten vergeben hat.
Mhm.
Also richtig kräftig, aber auch zum Beispiel, dass nach dem Zweiten Weltkrieg 300.000 Patente
geraubt wurden
von Amerikanern aus dem Patentamt von München.
Mhm.
Ich habe mir gesagt, allein
Das war diese Operation oder Operation Paperclip, wo man eben auch Werner von Braun und andere hochrangige Wissenschaftler in die USA holte und der denen beispielsweise bei der Mondlandung half. Ne? Und so eben auch beim Aufbau der Atombombe, dass man die Atomphysiker von Deutschland nach Amerika entführt hat, beziehungsweise denen auch eine Pistole auf die Brust gesetzt hat, weil die hätten den genauso gut auch in Nürnberg verurteilen können. Aber die haben sich natürlich gesagt, ja, aber der Mann hat nützliches Wissen. Die haben ja so viele, also SS-Schergen, also wirkliche Straftäter freigelassen, unter der Voraussetzung, dass sie ihnen dienlich sind. Also es sind Mediziner und es waren Physiker und viele andere wertvolle Wissenschaftler.
Kann ich dir noch eine Frage stellen? Gerade weil du vorhin betontest, dein Großvater war Jude. Wäre es deine Großmutter gewesen, dann wärst du ja auch fast, wärst du auch Jude gewesen.
Genau. Also nach nationalsozialistischer Nomenklatur war meine Mutter Halbjüdin und ich war Vierteljude.
Genau.
Oder wäre Vierteljude.
Genau. Meine Frage zielt dahin, kann es auch sein, dass wenn das bekannt war, Von wegen, also Vernichtung, ja. Vernichtung von Juden.
Ja.
Warum hat man dann diesen Krieg so lang gezogen? Mhm. Und Churchill diese Aussage gemacht, es geht nicht um den Nationalsozialismus, mhm. es geht um das Deutsche Reich.
Ja.
Das also,
naja, also ich beschäftige mich in meinem Buch ja wirklich nur mit den Jahren 1937 bis 1941, also bis zum Kriegseintritt der USA. Und bis dahin gab es keinen Holocaust. Nee. Und bis dahin war der Holocaust auch nicht geplant.
Darf man in Deutschland überhaupt darüber
über den Holocaust
diskutieren? Also zu fragen, wie... also zum Beispiel die Rolle des jüdischen Weltkongresses, die Rolle Israels, warum Israel, wie bekommt man Juden dazu, dass sie nach Israel auswandern? Habe ich jedenfalls ein paar Sachen gehört, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Kann man? Obwohl, das ist Gegenstand dieses Buches, nämlich, also ich hatte ja berichtet über den deutschen Boykott jüdischer Waren und dass das eine Reaktion auf den jüdischen Boykott deutscher Waren war.
Ja.
Und Hitler hatte, wie gesagt, wirklich Angst. Dem sind auch mehrere Millionen sozusagen durch die Lappen gegangen, weil seine Waren eben boykottiert worden sind. Und nun waren es ausgerechnet die Zionisten, die auf Hitler zugegangen sind und gesagt haben, wir sind bereit, deutsche Waren zu kaufen. Wir wollen die Juden, die sie ja offenbar nicht im Land haben wollen, nach Israel bringen, beziehungsweise nach Palästina, das war ja damals Mandatsgebiet der Briten, und wir nehmen die nach Palästina. Und dann hatte Hitler gesagt, ja. Das heißt, Hitler, die Nationalsozialisten, haben mit den Zionisten kooperiert. Und die Zionisten haben sozusagen den Boykott gegen Deutschland und gegen deutsche Waren unterlaufen, weshalb die sich noch heute Vorwürfe machen lassen müssen. Und das heißt, Hitler hat denen erlaubt und gesagt, ihr geht nach Palästina, ihr dürft euer Hab und Gut mitnehmen, also nichts wird beschlagnahmt, unter einer Bedingung. Ihr müsst deutsche Waren kaufen, also deutsche Maschinen, angefangen von Traktoren bis hin zu allem Möglichen. Und so konnte auch der Boykott unterlaufen werden. Aber das weiß auch niemand, das wird einem in der Geschichte oder im Geschichtsunterricht nicht gesagt.
Aber man darf es zumindest sagen.
Darf man es sagen?
Natürlich.
Es ist belegt. Das hat nichts mit Holocaust, weil es hat ja nichts mit dem Holocaust zu tun. Aber die Leute gucken einen schief an. Wenn man das erwähnt, weil davon hat man nie was gehört. Willst du jetzt die Zionisten schlecht machen? Also, warum sollten die einen Vertrag mit Hitler eingehen? Ja, aber so war es. Es gab das sogenannte Transferabkommen und das war von 1933 bis 1938 in Kraft und wäre auch weitergegangen, wenn nicht die Briten. Erstens haben sie ein Eintrittsgeld für Palästina verlangt. 1.000 britische Pfund musste jeder Deutsche aufbringen, um überhaupt nach Palästina gehen zu dürfen. Also wirklich Eintrittsgeld. Genau. Und 1938 war es dann so, dass natürlich die Palästinenser überrollt von den aus Europa stammenden, insbesondere aus Deutschland stammenden Juden, sich in der Verteidigungsposition befunden haben oder gesagt haben, jetzt ist Schluss. Also natürlich führt das zu Auseinandersetzungen. Das ist ähnlich wie jetzt in der Flüchtlingskrise. Also wenn dann plötzlich Konkurrenz um Arbeitsplätze oder um Wohnraum besteht und so ähnlich war es da auch, also dass mehr und mehr Juden kommen. Und dass England dann mit Rücksicht auf Palästina und die Politik im Lande und die Unruhen, die durch diesen Exodus nach Israel entstehen könnten, Palästina dicht gemacht hat. Kann man das sagen? Es ist richtig, man kann es nachschlagen. Es sind jüdische Historiker, Edwin Black, The Transfer Agreement, kann man das alles nachlesen. Aber es glaubt einem kein Mensch. Aber man wird dann sogar angeguckt, und so, das ist so, wie man wird gefragt, warum schreibst du überhaupt darüber? Als hätte man eine Agenda. Dann sage ich, nein, das hat mich neugierig gemacht. Ich will die Wahrheit wissen. Also es gab einen persönlichen Anstoß, das war der Tod meines Vaters. Das war die Familiengeschichte. Aber ansonsten bin ich Philosoph und wie gesagt, ich folge den Argumenten, wohin auch immer sie mich führen. Und dazu gehört eben auch, dass die Geschichte des Zweiten Weltkrieges ist noch längst nicht zu Ende. Die Leute denken, in der Schule sind 3-4 Jahre sind damit getriezt worden. Ja, also in der 8., 9. Klasse, dann im Abitur nochmal und Holocaust hängt mit zu den Ohren raus. Und die denken, wir wissen alles. Wir wissen 90%, also würde ich sagen, also vielleicht ist das jetzt übertrieben, aber ich würde sagen, 90% dessen, was wir beigebracht bekommen über den Zweiten Weltkrieg, ist falsch. Und dass es viele offene Fragen gibt und dass sich manche Menschen gar nicht träumen lassen können, welche Fragen zu diesen offenen Fragen gehören. Dazu gehört beispielsweise die Frage, was wollte Hitler eigentlich? Mhm. Hitler, wissen wir doch alle, was der wollte. Der wollte die Welt erobern und die Juden ausrotten. Und dann gehen sie sogar so weit zu sagen, weiß ich, Hitler ist von den Deutschen auch gewählt worden, obwohl sie wussten, dass er nichts anderes im Schilde führt, als die Welt zu erobern und die Juden auszurotten. Und deshalb gibt es diesen Schuldkult und unsere Vorfahren haben sich alle schuldig gemacht, weil wie kann man einen solchen Menschen zur Macht kommen lassen? Mhm. Natürlich hatte der nie die Absicht, die Welt zu erobern und nie die Absicht, die Juden auszurotten, weiß auch jeder Holocaust-Forscher, dass der Holocaust oder die Idee für den Holocaust überhaupt erst 1942 entstanden ist. Auch nicht am Wannsee und im Wannsee-Protokoll, wie es gerne heißt, auch das ist gelogen. Da ging es immer noch um eine Deportation. Man hatte sich immer noch mit dem Gedanken getragen, also die Juden beispielsweise nach Madagaskar zu verschiffen. Und wer jetzt sagte, Madagaskar, ja, das ist ja nichts anderes als Mord. Ja, was hat denn Roosevelt vorgeschlagen? Was haben denn Churchill vorgeschlagen? Roosevelt hat die Mussolini angerufen und gefragt, also sag mal, ihr habt doch da Abessinien, also heutiges Libyen und weiß ich, können wir die nicht dahin schicken? Und Mussolini hat gesagt, nein. Dann hat er sich an Antonio de Salazar in Portugal gewandt und gefragt, ob man die Juden nicht in Angola ansiedeln könnte und der hatte auch nein gesagt. Dann gab es ja, weiß ich, die Konferenz von Evian, wo 32 Staaten zusammenkamen, um über das Flüchtlingsproblem zu sprechen, wie könnten wir die deutschen Juden retten? Und alle 32 Staaten waren nicht bereit, die deutschen Juden aufzunehmen. Das einzige Land, das sich bereit erklärt hatte, ein paar Juden aufzunehmen, war die Dominikanische Republik. Kanada hat Nein gesagt, Australien hat Nein gesagt, die USA haben Nein gesagt, England hat Nein gesagt. Die haben natürlich ein paar aufgenommen. Also jedes Jahr sind etwa 20.000 deutsche Juden nach Amerika gegangen. Aber die haben eben sozusagen, wie sagt man, so eine begrenzte Zuwanderung, also dass man sozusagen die Zahl nicht erhöht hat und gesagt hat, wir bleiben dabei. Selbst während des Holocaust oder selbst als die Gerüchte aufkamen, dass Juden vernichtet werden, hat man die Zahl derer, die in die USA einwandern dürfen, nicht vergrößert. Also anstatt jetzt die Tore zu öffnen und zu sagen, dann kommt ihr her, also wir müssen die retten, hat nicht stattgefunden.
Könntest du... Ich sehe, dass die Zeit fassbar ist. Das ist schon, ich habe so noch eine Stunde. Ja. Nochmal, für dich sozusagen eine kleine Summary.
Ja.
Also, Roosevelt hat durch diesen, durch das Dringen auf den Krieg sein Volk, also die USA, wieder zu Reichtum, eine Ausbildung einer Mittelschicht verholfen und es ist kein Wunder, dass die den verehren.
Ja.
Eins wollte ich natürlich sagen.
Aber natürlich unter falschen Vorwänden. Also, also die Amerikaner waren überhaupt nicht bereit, also noch einmal in einen europäischen Krieg zu ziehen. Die haben sich an den Ersten Weltkrieg erinnert und die hatten sich eben auch an den damaligen Bericht die Händler des Todes, Merchants of Death, erinnert, in dem herausgestellt worden ist, dass wer hat denn eigentlich vom Ersten Weltkrieg profitiert? Also kurzfristig kamen wir alle in Lohn und Brot, aber letztlich waren es die Banken und die Rüstungsindustrie, die sich dumm und dämlich verdient haben. Auf unsere Kosten, weil was hatten wir damit zu tun? Weiß ich, Amerika war ja nicht bedroht. Also im Ersten Weltkrieg, die hätten sich gar nicht einmischen müssen. Und so war es natürlich im Zweiten Weltkrieg auch. Also dass Roosevelt dann mit dieser Märchengeschichte hausieren ging, dass Hitler zunächst Großbritannien nehmen, sich der britischen Flotte bedienen und dann Amerika überfallen werde. Also Hitler hat es ja nicht mal, weiß ich, bis an die britische Küste geschafft. Und Hitler hatte alles daran gesetzt, also die USA aus dem Krieg herauszuhalten. Und wie gesagt, Hitler hat etwa 50 Friedensangebote gemacht. Insofern muss man auch einmal, wenn man den Kreis schließen will, sozusagen zu den deutsch-polnischen Verhandlungen zurückkehren. Also wie gesagt, die Polen haben auf Druck Roosevelts jegliche Verhandlungen mit Hitler abgelehnt. Dann im Besitz der Garantieerklärung von Seiten Frankreichs und England mit dem Säbel gerasselt. die Deutschen provoziert, also durch die Verfolgung Deutscher, die Vertreibung Deutscher, die Inhaftierung Deutscher und eben tatsächlich auch von Schüssen auf deutsche Flugzeuge, Lufthansa-Flugzeuge. Und Hitler hatte denen dann am 29. August nochmal einen neuen Vorschlag gemacht. Also erst gab es diesen 6-Punkte-Vorschlag und dann hat er einen 16-Punkte-Vorschlag gemacht. Den hatte er mit den Briten abgestimmt. Und die Briten wollten nur, hatten nichts dagegen, dass Danzig zu Deutschland zurückkehrt, ja. Aber man wollte, dass das unter Kontrolle, also unter britischer, französischer, italienischer und möglicherweise auch russischer Kontrolle geschieht. Also eine Abstimmung im Korridor, wollen die Deutschen, also wie jetzt im Saarland, zu Deutschland zurückkehren oder wollen sie bei Polen bleiben? Okay. Hat einen solchen 16-Punkte-Plan gemacht und die Engländer haben dann die Polen gedrängt. Also ihr könnt nicht einfach alle, ihr seid im Besitz einer Garantieerklärung, ich verstehe es, aber nutzen Sie diese Garantieerklärung nicht dazu aus, sich vollkommen unwillig zu zeigen, mit den Deutschen zu verhandeln.
Weil sie nicht wussten. Chamberlain wusste überhaupt nichts eigentlich von den Plänen der USA.
Nee, er wusste das, weil Kennedy hat ihm ja sozusagen die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, also du unterschreibst jetzt schön diese Garantieerklärung, aber er durfte das der britischen Bevölkerung nicht sagen. Und Chamberlain hat auch unterschrieben, unter Druck, hatte aber dennoch gehofft, und das wird eben aus diesen Dokumenten deutlich, dass, okay, ich gebe eine Garantieerklärung ab und man wird mich ausbuhen im Parlament, was ja auch geschehen ist, und ich kann es denen auch nicht verraten. Ich kann nicht sagen, weil die Amerikaner haben mich genötigt oder Roosevelt hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt. Er hatte immer noch die Hoffnung, dass das gütlich regeln zu können. Ich gebe den Polen eine Garantieerklärung, wie es Roosevelt von mir verlangt, aber ich werde Einfluss auf die Polen nehmen, dass die sich nicht jeglichen Verhandlungen verweigern, sondern dass die deutschen Forderungen zumindest auf Danzig berechtigt sind. Wie auch die Forderungen nach der Rückkehr des Saarlandes, des Rheinlandes, des Sudetenlandes und des Memellandes gerechtfertigt waren. Und so muss auch Danzig zurückkehren. Und dann, aber er hat einmal das Wort gegeben und die Polen, siegessicher, wir sind sicher, ihr habt uns das Wort gegeben. Mhm. Wenn es zum Krieg kommt, also wir sind nicht bereit zu verhandeln, Hitler ja einmarschieren wollte, weiß ich, gibt es für Deutschland einen Zwei-Fronten-Krieg. Dann werden die vom Osten her, von Polen bekämpft und von Westen her kommen ja die Engländer und die Franzosen. Aber wie gesagt, zurück zu diesem 29. August und dem 16-Punkte-Plan bittet er dann darum, dass die Polen also einen Abgesandten nach Berlin schicken, der sich diesen 16-Punkte-Plan ansieht, und mit ihm darüber verhandeln zu können. Und der sollte dann am 30. August 1939 erscheinen. Und wer erscheint nicht? Kein polnischer Abgesandter. Am 31. Selbst der britische Botschafter in Berlin, Sir Neville Henderson, wird ganz verrückt, genauso wie Sir Neville Chamberlain. Was machen die Polen?
Ja.
Und geht dann zur polnischen Botschaft. Und was hört er in der polnischen Botschaft? Wir haben es nicht nötig, mit den Deutschen zu verhandeln. Sollte es zum Krieg kommen, stehen wir in 3 Tagen in Berlin. Und das war dann der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hatte bei Hitler. Also gesagt, also ich sehe mir das jetzt seit Monaten an, seit die Garantieerklärung haben, weiß ich, rasseln die mit dem Säbel und machen sich da der verschiedensten Übergriffe schuldig. Ich bin nicht bereit, das länger hinzunehmen. Ich habe hier nochmal ein Angebot gemacht, ein großzügigeres Angebot kann es gar nicht geben und war es ja auch. Und die Polen sehen es nicht ein, überhaupt nur mit uns zu sprechen. Als dann noch einen Tag später, weiß ich, der polnische Botschafter kam, und das hatte man vorher abgefangen, gab es ein Telegramm von Warschau nach Berlin an den polnischen Botschafter in Berlin, wo es buchstäblich heißt, lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein und sollte Ihnen ein Dokument anvertraut werden, wie eben dieser 16-Punkte-Plan, nehmen Sie den nicht an und sagen Sie, Sie seien nicht befugt, ihn entgegenzunehmen. Aber Hitler hatte sich ja ausbedungen, also dass ein Repräsentant der polnischen Regierung, am besten eben der polnische Botschafter, in das Auswärtige Amt kommt mit Verhandlungsvollmachten.
Ja.
Und eben ganz bewusst, genau, Polen hat es bewusst. Und dann muss man eben sagen, man kann sich ja auch in die Lage Polens hineinversetzen und sagen, also da ist Hitler und Hitler sagt, also ihr könnt Posen und Westpreußen und Ostoberschlesien behalten, aber Danzig muss zurück. Und jetzt kommt Roosevelt und sagt, wenn ihr jegliche Verhandlungen über Danzig ablehnt und Hitler dazu kriegt, dass er euch überfällt, eben am besten mit Hilfe von Provokationen, dann könnt ihr nicht nur Posen, Westpreußen und Ostoberschlesien behalten. Dann könnt
Oberschlesien,
ihr, dann ganz Schlesien wird dann polnisch, ganz Ostpreußen wird dann polnisch und dann wird die Grenze an der, oder Neiße-Grenze, weiß ich, genau, die hatten ja schon Berlin mit eingerechnet. Das heißt, aus Becks Sicht, also jetzt des polnischen...
General Becks.
Ja, genau, General Beck, also des polnischen Außenministers, war das natürlich ein viel attraktiverer Deal. Warum nicht also gemeinsam mit England und Frankreich einen Krieg gegen Deutschland führen? Was kostet uns das? Also 3-1, wir sind denen noch heillos überlegen. Also weil heute glaubt man ja auch, also ganz Deutschland sei bis zu den Zähnen bewaffnet gewesen. Hitler war nicht mal auf den Polenkrieg vorbereitet. Dem ist am Schluss schon die Munition ausgegangen. Man kann vergleichen, also die Rüstung stand. Also im September 1939, Deutschland, Polen, Frankreich, England waren denen heillos unterlegen. Aber wie gesagt, also das war die polnische Sicht. Und all das geschah auf Roosevelts Druck hin.
Edgar,
ja.
Da sind so viele Punkte, die man sozusagen zum Mittelpunkt eines neuen Gesprächs nehmen könnte. Vielleicht schreibst du hier noch ein Buch und
ja, wir haben ja jetzt zahllose Dinge nicht. Also jetzt zum Beispiel, dass Joseph Kennedy das durchschaut hatte. Dass Joseph Kennedy wusste, dass Churchill und Roosevelt hinter dem Rücken Chamberlains miteinander korrespondiert hatten. Dass Churchill bereits im März 1939 wusste, dass es Krieg geben wird. Und dass, wenn es Krieg geben wird, er auch wieder in die Regierung kommt. Deshalb er darauf gedrängt, dass es diesen Krieg geben muss. Und sich eben auch der unmöglichsten Argumente und der unmöglichsten Propaganda bedient hat, dass es zum Krieg kommt. Und dann habe ich ja noch dieses Kapitel da über Tyler Kent, auch jemand, der zunächst in der Moskauer Botschaft, dann aber in der Londoner Botschaft gesessen hat und diese geheimen Depeschen der polnischen Botschafter, aber auch den Schriftverkehr zwischen Roosevelt und Churchill mitgelesen hat. Und dachte, traut seinen Augen nicht, also dass sein Präsident, der amerikanische Präsident Roosevelt, fremden Regierungen hinter dem Rücken des amerikanischen Kongresses Zusicherung für eine Beihilfe oder Hilfe im Krieg gibt.
Ja.
Und hat das gesammelt und wollte eben darauf drängen, dass es ein Impeachment-Verfahren, also ein Amtsenthebungsverfahren gibt. Dummerweise hat das britische MI6 ihn rechtzeitig erwischt und sämtliche Dokumente beschlagnahmt. Mhm. Ich frage mich, wo die Dokumente sind. Das amerikanische State Department gibt die nicht frei. Was wir haben, sind die polnischen Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges. Und wir können uns auf diese polnischen Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges verlassen, weil eben alle drei Botschafter mit ihren Memoiren zugegeben haben, dass die Dokumente authentisch sind.
Authentisch. Und zwar, dass die.
Das heißt, aber diese Memoiren sind bis 65 erschienen. Das heißt, vorher bestanden noch Zweifel. Also es gibt einige, wie jetzt den bereits genannten Historiker Alan J.P. Taylor. Der hat sein Buch Ursprünge des Zweiten Weltkrieges 1961 geschrieben. Der hätte immer noch zweifeln können, also ob die Dokumente echt sind. Deshalb lässt er die vollkommen unerwähnt. Aber spätestens seit 65, als Raczynski versicherte, ich habe keine Ahnung, wie die Deutschen in den Besitz dieser Dokumente gekommen sind. Ich kann nur sagen, sie sind echt.
Ja.
Und uns ist aber gesagt worden, die sind vernichtet worden. Aber die sind ja nicht nur echt, die haben ja auch also die Originale. Wirklichen Originale. Ja.
Ja, Edgar.
Ja.
Edgar Dahl, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Wenn man sich unsere heutigen Medien anschaut, riecht es förmlich, so nach sowas, weil die Wahrheit verdreht wird ohne Ende. Das Licht wird dunkel genannt, das Dunkel wird Licht genannt und so weiter. Und trotzdem leben wir jetzt in einer anderen Zeit, weil es zum Beispiel YouTube oder ähnliche Sachen gibt, wo sich Menschen jenseits der Geschichtsschreibung schlau machen können. Und ich danke dir, dass du hier warst. Und ich habe viele, viele Sachen heute wirklich das erste Mal gehört, weil ich habe das Buch gelesen, aber du hast ja, drüber hinaus noch was gesehen. Herzlichen Dank,
ich Edgar danke Dahl. Für die Einladung. Es hat mich gefreut.
Wie gesagt, ich bin gespannt, was du demnächst untersuchst. Ja, alles Liebe dir und viel Erfolg auch bei der Verbreitung dieses Buches. Ja. Herzlichen Dank, Edgar Dahl.
Ich danke.
Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie haben nicht nach 5 Minuten abgeschaltet, sondern sich einfach mal drauf eingelassen, was der Edgar Dahl da zusammengetragen hat. Eins ist klar, dass wir beide nicht uns vorstellen können, in einem nationalsozialistischen Deutschland zu leben, also sprich mit den Massenaufmärschen, ja, und all das, Hitlergrüße und. Und trotzdem muss es uns erlaubt und es ist wichtig für uns, unser Selbstverständnis, mit den Quellen zu beschäftigen und mit der Wahrheit. Und wie er sagte, 90% dessen, was uns als Wahrheit verkauft würde, ist wahrscheinlich keine Wahrheit. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Neuhorizonte TV und sage Tschüss.